Hallo und herzlich willkommen zum brandneuen Charge One Podcast. Dem Podcast, in dem wir euch mit allem aufladen, was für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur wichtig ist. Ich bin Dani Heiß, Moderatorin und Podcasterin aus München. Und hier geht's nicht nur um Ladesäulen und Stromnetze, sondern um die Zukunft der E-Mobilität. Heute in unserer allerersten Folge tauchen wir direkt tief ein. Elektromobilität ist längst mehr als nur ein Trend. Sie ist ein zentraler Bestandteil der nachhaltigen Mobilitätswende. Doch wie sieht die Ladeinfrastruktur aktuell aus? Welche technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen stehen an? Und wann lohnt sich die Investition wirklich? Dafür habe ich heute zwei absolute Experten am Start. Und ich verspreche euch, da sind sehr spannende Erkenntnisse dabei. Also macht euch bereit für unsere erste Folge. Los geht's!
Charge One.
Mein erster Gast ist Simon Roth, von Anfang an mit an Bord bei Charge One und Leiter der technischen Abteilung. Er kennt die Ladeinfrastruktur bis ins kleinste Detail, von den neuesten Technologien bis hin zu den Herausforderungen, die Unternehmen beim Umstieg auf Elektromobilität haben. Lieber Simon, willkommen beim Charge One Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo und schön, dass ich hier sein darf.
Allererste Frage an dich, Simon. Was fasziniert dich persönlich an der Welt der E-Mobilität?
Was mich an der Ladeinfrastruktur oder generell an dem Thema interessiert, ist am Ende der Systemgedanke. Gar nicht so ins Auto gedacht, in die Ladestation gedacht, sondern wirklich diese Kombination, natürlich mit dem Blick auf erneuerbare Energien, aber letztendlich wirklich, was alles zusammenspielen muss, damit am Ende ein schönes Ladeerlebnis rauskommt. Das ist jetzt vielleicht nicht die hochtechnische Ingenieursantwort, aber so geht's am Ende nur für alle uns vorwärts. Und deshalb würde ich definitiv den Systemgedanken hier anbringen.
Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir haben heute zwei Gäste. Also wir sind zu dritt und mein zweiter Gast heute ist Philipp Breuer. Philipp ist Charge One Standortleiter in NRW. Philipp, schön, dass du da bist. Freue mich sehr, dass wir heute eine spannende Folge aufzeichnen. Ich bin mir sicher.
Hallo Dani, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Du hast ja täglich mit den unterschiedlichsten Kunden und Projekten zu tun. Was macht für dich jetzt die Arbeit bei Charge One besonders spannend?
Ja, ich muss sagen, es ist halt wirklich bei uns sehr, sehr abwechslungsreich und jeden Tag kommen neue Herausforderungen auf einen zu. Sehr, sehr spontane Lösungsfindungen. Das sind Dinge, die ich einfach mag. Also nicht so 0815, sondern wirklich neue Aufgabenstellungen jeden Tag, neue Herausforderungen. Das macht es spannend und abwechslungsreich.
Meine Herausforderung wird heute sein, uns drei zusammenzufügen, also zwischen euch beiden zu vermitteln. Wir starten dann direkt erstmal mit Simon. Wir haben jetzt also technisches Know-how und Praxis-Insights, alles aus erster Hand am Start, perfekt. Dann lass uns tiefer einsteigen, Simon. Viele Unternehmen überlegen ja aktuell noch, ob sie in Ladeinfrastruktur investieren sollen, ob sie möchten. Da stellt sich als allererstes natürlich die Frage, ab wann würdest du sagen, lohnt sich eine Ladesäule für ein Unternehmen?
Ist definitiv eine gute Frage und grenzt für mich an so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich muss man sagen, okay, was schaffe ich zuerst an? Die Infrastruktur, um damit meine E-Fahrzeuge zu versorgen und natürlich auch die Fahrer und Fahrerinnen glücklich zu machen. Oder müssen erst die Autos kommen, bevor man weiter in die Ladestation denkt? Das ist definitiv eine schwere Entscheidung, die wir jetzt auch schwer den Unternehmen abnehmen können. Aber allgemein würde ich sagen, dass es sich definitiv lohnt, immer erstmal einen seichten Einstieg zu machen. Müssen ja nicht gleich die 100 Ladestationen sein, die jeden Parkplatz ausfüllen. Man kann so eine Ladestation auch ganz gut mal teilen. Ist ein bisschen Gentleman's Agreement und so weiter notwendig, aber das geht gut. Und ja, es gibt auch Einschränkungen, was jetzt die Gebäudekomplexität, sowohl baulich als auch die Zusammensetzung der Mieter, Vermieter und so weiter betrifft. Aber da ist sehr viel mehr möglich, als man oft denkt und vor allen Dingen in einem deutlich niedrigeren Einstiegslevel, als man dann gleich sofort all in gehen muss, um wirklich alles zu realisieren.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen näher erläutern, wenn vor allem wahrscheinlich am Anfang die Anschaffungskosten abschrecken? Ja, also langfristig gehe ich davon aus, gibt es dann Einsparungen, vielleicht sogar mögliche Einnahmen, die so auf den ersten Blick noch gar nicht so zu erkennen sind?
Natürlich, also ich verstehe, dass das auch das Thema Investment erstmal ein Thema ist. Keiner besitzt die Tankstelle aktuell, aber man muss das schon auch langfristig sehen. Dass natürlich durch reduzierte Stromkosten, jetzt im Gegensatz zum reinen Spritpreis, man dann auch langfristig was spart, auch die Wege sich verkürzen, weil die Ladestation ist direkt in der eigenen Tiefgarage. Und nicht zuletzt natürlich auch Ja, es wird auch immer günstiger. Also die Stationen haben jetzt keinen brutalen preislichen Verfall. Aber wie bei jeder Technologie, es geht mehr in den Consumer-Bereich rein. Die Hersteller heben Effizienzen produktionsseitig. Das macht natürlich einiges aus.
Jetzt hört man immer öfter den Begriff Charging as a Service. Klingt super erstmal, aber was steckt da wirklich dahinter? Kannst du uns das mal ein bisschen aufdröseln?
Also was ich zuerst sagen will, ich glaube, also ja, ich höre ihn auch immer mehr in der Branche. Wir spielen das jetzt schon recht lang. Da ist auch kein Copyright drauf, deswegen das alles gut. Aber man muss so ein bisschen sagen, wie sehen wir das Ganze? Und zuerst würde ich es gern super vereinfachen und sagen, man kann sich es vorstellen wie ein Leasingfahrzeug. Die Anlage gehört einem nicht selbst. Da sind wir gerade auch über das Investitionsthema ja drüber gestolpert. Man muss nicht die mehreren 10.000 Euro und vielleicht sogar noch mehr, kommt darauf an, was man vorhat, in die Hand nehmen, sondern es geht um eine monatliche Rate über Zeitraum X, wie bei einem Leasingfahrzeug. Und man mietet so gesehen die Ladeinfrastruktur und all die umliegenden Services wie Wartung, Betrieb, Entstörung, um es dem Kunden in unserem Fall so einfach wie möglich zu machen. Was bei uns, deswegen wollte ich es ein bisschen abgrenzen, auch noch immer ein Thema ist, wie sehr glauben wir an den Standort? Wir lassen auch die ganzen Umsätze mit einfließen in unsere Mietrate. Ist jetzt weniger interessant für den Betrieb, der die Infrastruktur nur intern nutzen möchte, aber Stichwort Hotels oder sonstige halböffentliche oder öffentliche Parkräume, dort wird die Miete nochmal reduziert, wenn die Umsätze entsprechend passen und wir durch die Abrechnung dann einfach beteiligt sind, ist ja ein Service, den wir liefern und somit die ganze Infrastruktur für jetzt den Eigentümer der Parkinfrastruktur nochmal deutlich attraktiver dastehen lassen.
Also wie du schon gesagt hast, ähnlich wie beim Leasing-Fahrzeug, ein rundum Sorglos-Paket, könnte man sagen.
Das auf jeden Fall mit dem Goodie, dass man sich sogar noch den ein oder anderen Euro spart, wenn man einen attraktiven Standort und Betrieb vorweisen kann.
Sehr gut. Ja, und ein weiteres großes Thema ist die Netzbelastung und das Lastmanagement, so heißt es. Gerade wenn jetzt viele Autos gleichzeitig laden, dann kann es problematisch werden. Was sind da so die Lösungen, beziehungsweise wie stellt man denn sicher, dass Schnellladen zum Beispiel auch dann das gesamte Stromnetz nicht gleich lahmlegt? Da?
Da ist Lastmanagement eigentlich schon der perfekte Einstiegspunkt. Ich nenne es inzwischen auch mal gern Energiemanagement, weil es geht nicht nur darum, oder in erster Linie geht es natürlich darum, dass die Gebäudeversorgung weiterhin stabil bleibt und nicht sprichwörtlich die Lichter ausgehen, sondern es geht auch darum, Energien im zweiten Step aktiv intelligent zu verteilen, sei es jetzt von PV-Anlagen, im weiteren Sinne auch Batteriespeicher, einfach da, wo es gerade rauskommt, zu nehmen und da, wo es fehlt, hinzuverschieben. Aber Thema Lastmanagement ist eigentlich recht einfach erklärt. Man versucht an vielen Stellen, wo das Interesse ist, Messstellen einzubauen oder tut das. Und dadurch stellt man sicher, dass zu keinem Zeitpunkt die Energie mal oder die Nachfrage den zugrunde liegenden Netzanschluss überlastet. Und wir können die Ladestation jederzeit steuern. Da ist auch dann ein Controller im System. Also auch sollte mal das Internet oder sonstige Mobilfunkantennen versagen, können wir ganz einfach das auch offline regeln, sodass man sich darüber keine Gedanken machen muss. Und der Controller bestimmt über die Leistungsabgabe der Ladestation. Und je nachdem, was natürlich gerade an Energie da ist oder was auch einfach nur die zugrunde liegende Netzanschlusskapazität ist, kann so sichergestellt werden, dass eben keinerlei Probleme in der Energieversorgung auftreten.
Also super für die Unternehmen, der Strom wird verteilt und Kosten können dann dadurch natürlich auch eingespart werden.
Natürlich, das ist der zweite Effekt, wobei auch im ersten Sinne auch für die Bereitstellung von hohen Leistungen, das wissen jetzt Betriebe mit sehr hohen Energieabnahmen, auch für die Bereitstellung darf man schon einiges an Kosten an den Netzversorger bezahlen. Und auch da können wir natürlich einen Riegel vorschieben, um hier keine allzu hohen Bereitstellungen zu verursachen.
Vielleicht noch eine Frage zu den Unternehmen, Simon. Wer kommt denn da eigentlich zu euch? Welche Kunden gehören da dazu?
Also ich würde fast sagen, durch das, dass wir schon sehr breit aufgestellt sind, gibt es eigentlich fast niemanden mehr, den wir noch nicht ausgestattet haben, wenn man es jetzt ein bisschen überbegrifflicher bezeichnet. Also von der Hotellerie über Logistik zu natürlich ganz einfachen Unternehmen, die jetzt in die Elektrifizierung ihres Fuhrparks investieren, zu Parkhausbetreibern, ist eigentlich Vermietstationen, Fahrzeugvermietungen, war und ist alles dabei. Wir haben die Kunden ja weiter noch im Kundenstamm und betreuen diese im weiteren Betrieb. Deswegen würde ich fast sogar sagen, wir haben alles schon im Portfolio Und es ist aber auch schön zu sehen, dass es so flächendeckend gerade momentan gespielt wird, das Thema.
Und wenn wir noch so ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, wo glaubst du dann, vor allem in welchen Unternehmen wird es dann Standard sein, so in den nächsten Jahren? Also das Thema E-Mobilität und vielleicht auch euren Service nutzen etc.?
Ich würde so ein bisschen unterteilen in die Unternehmen, wo es so ein bisschen kundengetrieben ist, also wiederum deren Kunden, die das immer mehr abfordern, und auch die Unternehmen, die natürlich einen eigenen Vorteil haben, sei es finanziell oder auch vom Image, da muss man auch zum Teil sagen. Und die, die das von ihren Kunden sehr auferlegt bekommen, ist zum Beispiel die Hotellerie, sind wir auch sehr stark drin vertreten und ist einfach ein schöner Nebeneffekt. Ich habe manchmal schon gehört und ich würde sagen, das trifft zu, E-Mobilität ist das neue WLAN, wo früher manchmal noch so ein Thema war in den Hotels, habe ich jetzt WLAN, muss ich es extra bezahlen und so weiter, ist es heute eigentlich gang und gäbe, dass man einen WLAN-Code ausgehändigt kriegt an der Rezeption. Ladestationen werden natürlich dann nicht kostenlos betrieben, dafür ist dann doch der Einsatz etwas zu hoch. Mhm. Aber man merkt schon, die Hotellerie bekommt immer mehr von ihren Gästen und möchte auch dieses Angebot erfüllen, wenn nicht sogar übererfüllen ab gewissen Sternekategorien. Und es ist schön zu sehen, dass das gut angenommen wird. Und ich würde es auch in die Richtung gern beleuchten, die Hotels haben auf einmal auch eine zusätzliche Einnahmequelle. Das heißt ja nicht, dass man diesen Service komplett kostenlos zur Verfügung stellen muss. Wucher sollte man natürlich auch nicht betreiben, da macht man sich bestimmt keine Freunde. Aber trotzdem, wann hat ein Hotel davor an den Spritkosten ihrer Gäste noch ein bisschen mitverdient? Ist ja auch überall schon in den gängigen Hotelsuchportalen inzwischen ein Haken geworden, dass man ankreuzen kann, ich möchte ein Hotel mit Ladeinfrastruktur. Gleiches ist bei Parkhausbetreibern, die das auch natürlich sehr, würde ich jetzt mal gleichsetzen mit der Hotellerie. Und auf der anderen Seite haben wir die Logistiker. Gerade jetzt in diesen Kurz- bis Mittelstrecken, die das im Depot dadurch ermöglichen, ihre Fahrzeuge über Nacht zu laden. Die stehen da eh. Und deswegen können sie dadurch deutlich die Spritkosten nochmal reduzieren. Und ist jetzt keine große Umstellung in der Hinsicht. Und in der Logistik geht es einfach um jeden Euro. Und dann haben wir noch den kleinen Imagegewinn vielleicht am Ende noch on top. Das ist auf jeden Fall was, wo wir auch sehr hohe Nachfrage erfahren.
Klingt ja alles wirklich super spannend, super positiv. Aber teilweise glaube ich, oder würde ich jetzt behaupten, ist da noch so ein bisschen Angst im Spiel, dass die Unternehmer noch so ein bisschen vorsichtig sind? Was würdest du sagen?
Ich würde sogar auch gern in die Richtung, in meinem Bereich liegt auch der Service und Support mit drin verankert bei uns im Unternehmen. Und man kriegt schon mit, gerade wenn man jetzt mal mit Leuten zu tun hat, die ganz frische E-Fahrzeug haben und so weiter. Es ist noch nicht ganz so in der Gesellschaft durchdrungen. Ich glaube, jeder kennt die Situation, spätestens in der Fahrschule und davor hunderte Male mit Eltern, Großeltern, dass man eine Tankstelle angefahren ist und weiß, wie das funktioniert. Und bei der E-Mobilität sind wir da leider noch nicht so weit, sodass es ganz klar ist, was ich damit tue, mit Aufladen, welcher Stecker geht wo und so weiter. Deswegen, ich kann es auch verstehen, dass da die Berührungsängste noch da sind und hoffe und bin mir aber auch sicher, dass das durch das, dass man bei Bekannten, Verwandten und so weiter mitfährt und das mal erlebt, also eigentlich ist es kein großes Erlebnis, aber wie funktioniert eine Ladestation und ein E-Fahrzeug zusammen, dass da noch viele Hürden jetzt auch schleichend fallen werden.
Dafür gibt's ja jetzt uns, dass wir hier umfassend aufklären und dann vielleicht auch so ein bisschen Sorgen und Gedanken auch nehmen können oder vielleicht auch wirklich so informieren, dass man da einfach wirklich im Detail besser informiert ist, was bedeutet das eigentlich alles. Simon, an der Stelle erstmal vielen Dank natürlich für die spannenden Einblicke und wir machen jetzt einen kurzen Break. Jetzt wird es nämlich Zeit für eine kleine, ich nenne es mal Gehirnladung, unser Format Charge Your Brain, Wissen schnell geladen. Simon hat es vorhin erwähnt und ich möchte jetzt nochmal von euch wissen, was ist das sogenannte Lastmanagement? Punkt A, die Belastung von Managern in mittleren Unternehmen. B, die aktive Steuerung des Stromverbrauchs. C, der eine Manager, der die allerletzte Entscheidung trifft. Was meint ihr? Eine Sekunde Zeit habt ihr, um zu überlegen. Ich bin mir sicher, ihr wisst es alle. Ihr habt doch alle aufgepasst. Die richtige Antwort ist natürlich Lösung B. Lastmanagement ist die aktive Steuerung des Stromverbrauchs. Ja, haben wir wieder was gelernt und damit zurück zu unserem zweiten Gast, Philipp Breuer. Philipp, du bist ja täglich in Kontakt mit Unternehmen, die sich für E-Mobilität interessieren. Was würdest du sagen, wo siehst du aktuell die größten Potenziale in dem Bereich?
Ja, also unser Fokus liegt da ja ganz klar im gewerblichen Bereich. Und um es erstmal ganz global zu betrachten, ist natürlich generell das Thema Arbeitgeberattraktivität komplett unabhängig von der Branche, in der der Arbeitgeber tätig ist, da ein Punkt. Das heißt, ich habe meinen Firmensitz irgendwo in einer größeren Stadt. Die Mitarbeitenden haben eventuell gar nicht die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Das heißt, wenn ich ihnen dann eine Möglichkeit des Ladens am Arbeitsplatz ermögliche, werde ich natürlich hier auch einfach attraktiver für meine potenziellen Mitarbeitenden. Das lässt sich, glaube ich, komplett unabhängig von der Branche so sagen und auch abbilden. Der zweite Fall ist der, den auch Simon vorhin schon mal benannt hatte. Das heißt, diejenigen, die das Ganze für ihre Kunden anbieten wollen, also Hotels oder auch Kundenparkplätze, diverser Supermärkte etc. In diesem Bereich ist es auch so, dass ich natürlich einfach meinem Kunden wiederum einen Mehrwert biete, der mich dann attraktiver macht. Und ganz allgemein natürlich auch das Thema der Nachhaltigkeit, was ja immer weiter in den Vordergrund rückt. Da macht die Flotte natürlich einen relativ großen Impact aus, was CO2-Ausstoß angeht. Das Ganze zu vergrünen ist natürlich auch ein Ziel, was viele Unternehmen einfach umsetzen wollen und dementsprechend da auch nach und nach Ladeinfrastruktur auch für die firmeneigenen Flotten am Standort errichten.
Klingt gut, also Nachhaltigkeit und richtig gute Businesschancen für Unternehmen. Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Praxis. Also ich bin jetzt Unternehmerin, ich habe eine Firma, ich möchte mich von euch informieren lassen oder ich komme zu euch und möchte mich beraten lassen, habe Interesse. Wie kann ich mir das vorstellen, das ganze Prozedere vom ersten Kontakt über vielleicht am Ende wirklich da mit euch dann zusammenzuarbeiten in dem Bereich?
Also der Großteil unserer Kunden meldet sich tatsächlich erstmal über die Homepage und gibt dort mal grob so die Eckdaten ein. Also wie groß ist der Standort, wie viele Ladepunkte stellst du dir erstmal so vor, ein paar Rahmenbedingungen dazu und auf der Basis würden wir dir ein indikatives Angebot erstellen. Mhm. Wenn du dann sagst, vom Großen und Ganzen her passt das so für mich, dann würde einer unserer Kollegen dich vor Ort besuchen. Wir würden uns den Standort mal etwas detaillierter anschauen und würden gucken, okay, wie sind denn die Gegebenheiten? Also hast du eine Tiefgarage, hast du einen Parkplatz im Außenbereich, brauchen wir da Tiefbau oder brauchen wir das nicht? Wie viel Leistung hast du an dem Standort? Also sprich, bringen wir das Ganze direkt an seine elektrotechnischen Grenzen? Müssen wir da eventuell sogar vorgelagert beim Netzbetreiber nochmal um eine Verstärkung bitten? Oder kommen wir mit dem aus, was schon im Gebäude vorhanden ist? Das heißt, wir schauen uns auch eventuell dein bisheriges Lastprofil mal an, gucken, wo wir am sinnvollsten Parkplätze bestücken könnten. Und auf der Basis bekommst du dann tatsächlich ein sehr, sehr detailliertes Angebot. Und wenn das dann für dich passt, dann würden wir entsprechend das Material besorgen und dann mit dem Bau beginnen. Das heißt, da ist es so, dass wir mit unserem eigenen Mitarbeiterstamm von etwa 500 Monteuren die elektrotechnischen Arbeiten übernehmen. Und wenn es andere Spezialtätigkeiten wie zum Beispiel Tiefbauarbeiten oder Ähnliches gibt, dann würden wir da auf unser deutschlandweites Nachunternehmernetzwerk zurückgreifen, sodass du am Ende des Tages aber halt nur einen Ansprechpartner hast und wir koordinieren für dich die einzelnen Gewerke, die dann dahinter tätig sind.
Okay. Gibt es da Einschränkungen, was zum Beispiel die Größe des Unternehmens angeht, wo ihr sagt, das wird kompliziert oder
seid ihr für alles offen? Also im Prinzip haben wir tatsächlich verschiedenste Standorte auch in der Vergangenheit schon realisiert. Das fängt im Kleinsten tatsächlich auch schon mal bei 2 Ladepunkten an, geht aber auch hoch bis zu Ladeparks mit einer Durchmischung von AC und DC-Ladepunkten, dann auch mit einem, wir sagten es schon mal, Lastmanagement, um die Gesamtleistung einfach ein bisschen steuern zu können, um dann auch Standorte mit 60, 70, 80 oder auch schon mal über 100 Ladepunkten irgendwo betreiben zu können.
Und wenn sich dann ein Unternehmen entscheidet, also auf E-Mobilität zu setzen, welche Vorteile bringt es dann auch für die Mitarbeitenden und dann auch für die Kunden?
Jetzt sind wir ein bisschen abhängig von dem, wie ist der Fall, wenn wir sagen, es ist ein Unternehmen, welches wiederum für seine Kunden das Ganze errichtet. Das heißt, wir nehmen mal zum Beispiel das Hotel. Da müssen wir einfach sagen, wir gehen weg von der bisherigen Erwartung. Also der Geschäftsreisende war unterwegs und er fuhr irgendwann im Laufe des Tages an die Tankstelle, um dort zu tanken. Ich glaube, von dieser vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Ansicht müssen wir uns verabschieden. Also ich werde keine Zeit mehr investieren, um explizit mein Fahrzeug wieder zu befüllen, in welcher Form auch immer, sondern ich mache dies einfach nebenbei, während ich einer Alltagstätigkeit nachkomme. Also während ich im Hotel bin oder während ich gerade einkaufen bin, eventuell auch während ich ein Meeting bei meinem Kunden habe, steht mein Fahrzeug draußen und es steht dort nicht nur sinnlos rum, sondern es steht dort und wird wieder aufgeladen. Das ist natürlich der Punkt, den wir hier in den Vordergrund stellen sollten, weil wir dieses Umdenken, glaube ich, bei den Kunden erzeugen müssen und damit auch die Ängste vor dem Thema Elektromobilität nehmen können. Also weg von dieser Reichweitenangst hin zu, naja, egal wo ich bin, habe ich einfach die Möglichkeit, mein Fahrzeug anzustecken und dann kann ich auch, wenn ich mit dem Termin, mit dem Einkauf oder mit der Übernachtung fertig bin, mit einem vollgeladenen Fahrzeug weiterfahren.
Also klingt auf jeden Fall nach einer Win-Win-Situation für die Umwelt, für die Mitarbeitenden, natürlich auch für die Unternehmen selbst. Aber wir haben es ja auch schon erwähnt und ich kann es mir auch vorstellen, nach wie vor ist es eine Herausforderung für viele, den ersten Schritt zu machen. Was ist denn da aus deiner Erfahrung dann jetzt der schnellste und sinnvollste Weg, um eine Ladeinfrastruktur aufzubauen? Was würdest du sagen?
Also ich denke, man sollte sich im Vorhinein Gedanken darüber machen, was ist für den Standort im Speziellen erforderlich? Und dann eine Installation eventuell auch mit einer gewissen Zukunftsperspektive vornehmen. Das heißt, das Ganze, auch wenn man erstmal mit einem kleinen Umfang beginnt, eventuell schon mal auf einen etwas größeren, später erforderlichen Umfang auszulegen, sodass eine Erweiterung sukzessive dann mit relativ geringem Aufwand möglich ist. Das halte ich für sinnvoll. Mhm. Also da vorher durchdacht ranzugehen und nicht einfach mal zu machen und später zu merken, oh, das, was ich hier jetzt gebaut habe, erfüllt meine Anforderungen gar nicht. Vielleicht da nochmal ganz kurz auch ein Querverweis. Also was wir machen, wir betreiben ja nachher auch die Ladepunkte für die Kunden. Das heißt, der Kunde soll sich mit seinem Kerngeschäft, mit seiner Kerntätigkeit befassen. Er soll mit dem Thema Ladeinfrastruktur im täglichen Doing eigentlich nichts zu tun haben. Das übernehmen wir für ihn, sodass er das Rundum-Sorglos-Paket bekommt. Er hat einen Ladepunkt dort, der einfach funktioniert, der von allen Kundengruppen, sei es Mitarbeiter oder Externe, genutzt werden kann. Wir kümmern uns um wiederkehrende Wartungen, wir kümmern uns um die Abrechnung, um die Zugangsmodalitäten und. Und er kann sich weiter seiner Kerntätigkeit widmen.
Also es sollte auf jeden Fall natürlich klug geplant sein. Hast du da noch Tipps? Ja, auf was sollte man denn achten? Ich kann mir vorstellen, jetzt auch bei kleineren Unternehmen mit dem Vermieter etc., da gibt es ja wahrscheinlich im Vorfeld auch Dinge, wo du sagst, ja genau, also das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass man das klärt. Oder was wären vielleicht auch so Punkte, wo du sagst, ja, wenn man das gar nicht geklärt hat, dann wird es im Nachhinein eben auch schwierig, was du ja auch gerade schon angesprochen hast.
Auch da ist es so, dass wir in dem Moment, wo es tatsächlich zum Auftrag kommt, natürlich direkt den Kunden entsprechend abholen. Das heißt, es gibt Vollmachten des Grundstückeigentümers, es gibt gewisse Dokumente, die der Kunde mit seinem Verteilnetzbetreiber hat, die wir dann einfach einfordern an dieser Stelle, um zu wissen, alles klar, passt es an der Stelle oder müssen wir eine Leistungserhöhung oder Ähnliches beantragen? Und die Erfahrung zeigt, dass gerade Vermieter oder Eigentümer Freigaben hier und da mal etwas mehr Zeit erfordern. Mhm. Das heißt, sowas macht definitiv immer Sinn, möglichst frühzeitig anzustoßen, damit es hinten raus dann nicht zu Verzögerungen im Projekt kommt.
Was würdest du sagen, gibt es da im Durchschnitt einen pauschalen Vorlauf an Wochen zum Beispiel, mit dem man rechnen sollte?
Das ist auch wieder ein bisschen abhängig von der Projektgröße. Aber im Normalfall sagen wir, dass man mit 8 bis 10 Wochen Vorlauf doch die Rahmenmodalitäten so weit geklärt haben sollte, dass dann der Bau beginnen kann.
Gibt ja auch natürlich jetzt Hotelketten. Ja, also du bist jetzt auch zum Beispiel in NRW ansässig. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt mehrere Standorte deutschlandweit dann von euch ausstatten lassen möchte? Ist das ein Problem oder ist das... Gibt es überhaupt Probleme eigentlich, ist die Frage.
Probleme gibt es nicht, wenn gibt es Herausforderungen, sagen wir mal. Nein, aber also die Hotelkette mit mehreren Filialen stellt absolut kein Problem dar. Ganz im Gegenteil, ist für uns eigentlich ein sehr, sehr wünschenswerter Kunde. An dieser Stelle lassen sich noch wieder Synergien heben. Also gerade wenn wir beispielsweise wiederkehrende Immobilieneigentümer haben, lassen sich natürlich einfach da Prozesse deutlich vereinfachen. Mhm. Dann lässt sich auch ein vernünftiger Rollout über eine längere Zeit planen, sodass eine Filiale nach der anderen ausgestattet werden kann und dass wir dann auch da keine unnötigen Lücken reißen, beziehungsweise gewisse Tätigkeiten auch einfach parallel ausgeführt werden können.
Ich bin jetzt hier in München ansässig, ist ja alles irgendwie klein und gemütlich mit wenig Platz inzwischen. Sind innerstädtische Standorte schwierig? Wir haben gesagt herausfordernd, nicht problematisch, sondern herausfordernd. Oder geht es auch wirklich auf echt kleinen, beschränkten Raum ganz gut?
Herausforderungen gibt es, aber nichts, was man nicht lösen könnte. Also auch wir haben schon beispielsweise in wirklich sehr, sehr kompakten Tiefgaragen Duplex-Parker ausgestattet. Also hin vom weitläufigen Parkplatz bis hin zur Parkgarage mit so Duplex-Paletten ist da alles möglich. Hier und da muss man dann schauen, dass man ein bisschen kreativ wird bei der Lösungsfindung, aber nichts, was es bis jetzt vor unlösbare Aufgaben gestellt hätte.
Also ich merke schon, wenn man euch als Partner an der Seite hat und generell alles klug plant mit den richtigen Partnern, dann kann das Ganze ziemlich reibungslos laufen. Dann, Philipp, zum Schluss noch ein Blick nach vorne. Meine an der Stelle erstmal letzte Frage an dich. Wo siehst du die Zukunft der Elektromobilität oder welche Entwicklungen, glaubst du, werden uns in den nächsten Jahren da besonders beschäftigen?
Ja, also ich sehe tatsächlich eine sehr positive Tendenz. Man muss fairerweise sagen, wir hatten im vergangenen Jahr doch eine Delle, die, glaube ich, der gesamte Markt gespürt hat. Aber man merkt jetzt seit Anfang 2025, dass das Ganze sich wieder in die richtige Richtung entwickelt. Und ich glaube, wir werden in Zukunft deutlich mehr Diversität in den Fahrzeugmodellen sehen. Hoffentlich hängen wir dabei die deutschen Hersteller nicht ab. Das heißt, ich sehe weiterhin eine sehr, sehr große Nachfrage auch in der Ladeinfrastruktur, wenn die Fahrzeugnachfrage wieder anzieht. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir eine gute Durchmischung zwischen AC und DC-Ladeinfrastruktur haben.
Vielleicht noch mal ganz kurz, was bedeutet AC, DC vielleicht für diejenigen, die es jetzt gar nicht auf dem Schirm haben?
Also die Gleichstrom- oder die Wechselstrom-Ladeinfrastruktur. Mhm. Klassischerweise ist der Wechselstrombereich eher der Normal- oder Langsamlader, also das, was man in einem Hotel, am Büro oder zu Hause benötigt. Mhm. Und der DC, also Gleichstromlader, ist das, was wir an der Autobahn oder an der Tankstelle haben, um mal eben schnell in kurzer Zeit das Fahrzeug wieder nachladen zu können.
Die Supercharger sozusagen.
Die Supercharger, genau. Okay. Und da ist es aber natürlich so, der Supercharger bringt einen höheren Ladepreis mit sich. Er beansprucht die Batterien des Fahrzeugs deutlich mehr durch diese extrem schnelle Beladung. Und deswegen braucht es den aus meiner Sicht gar nicht immer, sondern man muss wirklich gucken, wie ist der Use Case am jeweiligen Standort. Ich meine, wir alle verbringen leider mal um die 8 Stunden am Tag im Büro. Insofern ist es so, dass das Fahrzeug dort auch ganz normal in dieser Zeit nachladen kann. Da muss ich es nicht in einer halben Stunde auf Druck auftanken. Insofern ist das auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Eine vernünftige Durchmischung, eine Vielzahl an Ladepunkten. Und damit steigt dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung sicherlich weiter.
Super. Vielen Dank, Philipp, an der Stelle. Und Simon ist ja auch noch da, hat in der Zwischenzeit gelauscht. Simon, auch an dich noch die Frage zum Abschluss, wenn wir schon bei der Zukunft sind. Was glaubst du, könnten noch größere Überraschungen sein in der nächsten Zeit?
Es ist und bleibt ein technisches Thema. Also ich würde sogar sagen, in der heutigen Gesellschaft, wir sind manchmal im Kopf schon weiter wie in der Realität. Mhm. Das ist das, was ich so ein bisschen manchmal rausspüre. Wir haben nicht mehr diesen iPhone-Moment, wo man sagt, oh, und das geht alles und alles in der Hosentasche, sondern zumindest, wenn man Fachmagazin, wenn man Kunden, Meinungen, auch da ist tatsächlich schon sehr innovative Gedanken. Ich will nicht sagen, wir hinken hinterher, aber man darf immer nicht vergessen, wir sind immer noch im Strommarkt unterwegs. Und deswegen am Ende des Tages müssen wir uns auch irgendwo regulieren. Und da sind oft noch die Hürden. Wir haben viele verschiedene Fahrzeughersteller. Ich hatte es ja eingangs auch erwähnt. Dieses Zusammenspiel von den vielen verschiedenen Parteien ist schon das Spannende. Aber macht es natürlich jetzt auch nicht super innovativ schnell, sondern man muss viel Standards schaffen. Es hat lang gedauert, bis wir uns allein mal auf einen Stecker geeinigt haben. Was jetzt heute kein Thema mehr ist. Aber trotzdem, um so ein paar Beispiele zu nennen. Und Ich würde es gern ungern sagen, da gibt's jetzt die Riesenüberraschungen. Was für mich immer so eine kleine Überraschung in dem Thema ist, ich hatte es vorhin ja auch schon erwähnt, mit Service, Support und so weiter. Dieses, da kommen einem sehr viele offene Meinungen entgegen. Klar, wir brauchen nicht drüber reden, Service Support ist nicht nur immer Zuckerschlecken und viele nette Meinungen, da gibt's auch mal Beschwerden, aber hat auch seinen tieferen Kern, das stimmt. Aber wie viel Pionierarbeit doch noch da ist und die Leute das auch wertschätzen. Und was ich auch spannend finde, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen mit einem weinenden Auge, mal wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Es ist immer auch interessant zu sehen, was so, wenn Fahrzeuge in Parkhäusern unterwegs sind, was so alles passiert, da kriegt man viele, ja, wie gesagt, auch mit einem weinenden Auge viele schöne Bilder, wo auch mal was kaputt gegangen ist. Nichts, alles Blechschäden, nichts, wo irgendwer zu Schaden gekommen ist, aber da gibt's schon einige Überraschungen, wo ich mir jetzt, gut, jetzt haben wir schon ein paar tausend Stationen im Feld, deswegen, wen wundert's? Aber das sind schon immer noch so diese kleinen Erheiterungen im Alltag, wenn man dann wieder ein Bild zugeschickt kriegt, wo vielleicht was daneben gegangen ist. Und so ist es halt nun mal mit den großen, schweren Fahrzeugen. Wenn man da wo dagegen gekommen ist, ist natürlich gleich was schief.
Es ist ein Prozess.
Ja, wobei das jetzt nicht die Sache bremst, aber vielmehr aus meiner Ingenieurswelt vom Schreibtisch aus hätte ich mir nicht gedacht, dass man da doch immer wieder mit zu tun hat.
Vielleicht ein eigener YouTube-Kanal mit den wenn natürlich keiner zu Schaden gekommen ist, lustigsten oder verrücktesten Bildern oder Videos.
Ja, zumindest einen Instagram-Kanal vielleicht.
Da sprechen wir dann in der nächsten Folge drüber, Simon. Ja, super. Also wir halten fest, Simon hat uns erklärt, welche technologischen Innovationen die Ladeinfrastruktur revolutionieren und wie Unternehmen das Maximum aus ihrer Investition herausholen können. Und Philipp hat uns gezeigt, dass der Umstieg auf Elektromobilität nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich absolut sinnvoll ist, wenn man es richtig angeht. Wir nehmen mit, smarte Lösungen für Ladenetzwerke, wirtschaftliche Potenziale für Unternehmen und auf jeden Fall die Gewissheit, dass die Mobilitätswende in vollem Gange ist, auch dank Simon und dank Philipp, also sehr, sehr spannend. Die Zukunft, die fährt da definitiv elektrisch, glaube ich, wenn ich euch beiden jetzt so zuhöre. Und es bringt mich auch zu einer abschließenden Frage an euch beide. Philipp, Simon, kleines Spiel zum Schluss. Wenn ihr Strom wärt, was wärt ihr lieber? Gleichstrom oder Wechselstrom und warum? Jetzt schauen Sie mich an, ihr könnt die Blicke nicht sehen, aber ich.
Ich würd gern wahrscheinlich die etwas technische Antwort geben.
Die da wäre?
Ich bin irgendwie vertrauter mit Nullen und Einsen, also Plus und Minus, geradlinig und klar definiert, sind mir in der Arbeitswelt zumindest deutlich lieber. Deswegen würde ich eher mit dem Gleichstrom gehen.
Jetzt muss ich
und du,
ja
Philipp?
Quasi, nein, Quatsch.
Jetzt musst du das andere nehmen. Ihr könnt euch auch einig sein.
Alles gut. Nein, ist ja nicht widersprechen. Ich würde für mich sagen, ich würde mit dem Wechselstrom gehen. Beziehe es jetzt mal tatsächlich auf die Ladeinfrastruktur nochmal. Also sprich, ich habe es gerade schon mal gesagt, den, der an allen Stellen aushilft. Vielleicht nicht den, der dir jetzt gerade hilft, in kürzester Zeit das Fahrzeug wieder nachzuladen, aber der an allen Stellen in der breiten Masse hilft und so das wichtige Fundament des Ganzen setzt.
Spannend. Ich erspare euch meine Antwort. Ja, das war's für heute. Philipp, Simon, die erste Folge des Charge One Podcasts ist im Kasten. Also erstmal ein riesiges Dankeschön an euch beide. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren tolle, spannende Einblicke mit dabei.
Danke dir.
Sehr gerne.
Und in der nächsten Folge geht's um den Status quo und die Zukunftsperspektiven der Elektromobilität im Gewerbe und öffentlichen Raum. Welche Entwicklungen prägen den Markt und wie sieht die Ladeinfrastruktur von morgen aus? Seid gespannt und bleibt neugierig. Wir hören uns.
Charge One.